Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
Cybersicherheit in Unternehmen. Gut gerüstet oder auch schon angegriffen? Wir fragen nach, wie sich gerade kleine und mittelständische Unternehmen sicher und zukunftsfähig aufstellen können und welche Fallstricke lauern. Diese Fragestellungen werden ja auch immer relevanter, da Hacker tagtäglich versuchen, sensible Daten bei Unternehmen und Behörden abzugreifen. Gerade in den letzten Monaten kam es vermehrt zu Angriffen, die gesamte Städte und ja sogar Universitäten lahmlegten. Wie Unternehmerin auch zusammen mit der IHK Mittleres Ruhrgebiet hier gegenwirken können, das möchten wir heute mit Sebastian Weichnicki, dem Sprecher der Geschäftsführung von Digital Sicher NRW, das ist das Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in NRW, besprechen. Herzlich willkommen, lieber Sebastian Weichnicki.
Vielen Dank, hallo.
Zu Gast bei uns im Fernseher ist auch Michael Rösker. Er ist bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet mit seinen Teamkollegen der Experte im Bereich IT-Sicherheit. Das Team von Michael beleuchtet tagtäglich nämlich genau diese Themen und kennt alle Fallstricke, die aufpoppen können. Ja, ich begrüße dich heute auch ganz herzlich, lieber Michael.
Vielen Dank, hallo.
Hallo. Damit sage ich auch den Hörerinnen und Hörern herzlich willkommen zur 89. Episode unseres Podcasts Fernseher. Cybersicherheit in Unternehmen gut gerüstet oder auch schon angegriffen? Wir steigen ein mit unserem Icebreaker, bei den heißen Temperaturen ja heute passend. Und zwar unser Icebreaker zum Kennenlernen. 30 Sekunden, schnelle Fragen, spontane Antworten. Die Frage gilt jeweils für beide Gäste. Wir fangen an. Wer übernimmt eigentlich Updates bzw. Backups bei Ihnen zu Hause? Herr Weichnicki.
Das bin federführend ich, würde ich sagen. Sowohl zu Hause als auch im Bekannten, also Familienkreis.
Müssen Sie da ran?
Genau. Also da ist das Gebot der Stunde, den lieben Mitmenschen das Automatisieren nahezubringen, was automatisch funktioniert, ist im Zweifelsfall dann auch etwas, was funktioniert hat.
Was safe ist.
Genau.
Ja, wie sieht es bei dir aus, Michael?
Bei mir ist es genau das Gleiche. Ich kümmere mich darum und probiere das nur so ein bisschen mehr publik noch zu machen für uns, gerade auch in der Familie, weil da wird das noch häufig sehr stiefmütterlich behandelt und gedacht, mir passiert schon nichts. Und das ist ja sehr gefährlich.
Ja, da können auch Unternehmer und Unternehmerinnen ein Lied von singen. Zweite Frage, der schlimmste Anhang, den mal jemand im Arbeitskontext geöffnet hat, das ist ja immer so ein absoluter Liebling. Herr Weichnicki, was ist Ihnen da untergekommen?
Sagen wir unerwünschte Werbung.
Unerwünschte Werbung, gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Michael.
Bei mir war es tatsächlich, dass jemand mal einen Anhang geöffnet hat mit einer Exe und die dann ausgeführt hat. Und wir dann auch den Rechner sofort vom Netz trennen mussten, um da schnell noch reagieren zu können.
Und? Ist es gut gegangen?
Ist gut gegangen, hat nur diesen einen Rechner betroffen, aber war eine knappe Geschichte.
Oh, okay. Dritte Frage. Passwörter, das ist ja so ein, das ist echt ein Riesenfeld, wo Leute, glaube ich, die absurdesten Dinge machen. Was ist das Absurdeste, was Ihnen mal untergekommen ist, Herr Weichnicki? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das war wirklich der Wahnsinn als Passwort?
Grundsätzlich nicht als Passwort, sondern im Umgang damit. Also ich hatte mal einen Kontakt zu jemandem, wo eine Gruppe von Mitarbeitern sich das gleiche Passwort geteilt hat mit der Begründung, wenn jemand im Urlaub ist oder nicht anwesend ist, dann müssen alle anderen ja auch irgendwie auf die Daten zugreifen können. Und denen war nicht bewusst, dass es auch anders lösbar ist. Von daher freue ich mich, dass wir darüber gesprochen haben am Ende des Tages und das lösen konnten. Aber das war so eine Erfahrung, die ich sehr interessant fand in dem Zusammenhang.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Machen wir natürlich hier tagtäglich auch, ne? Wir teilen uns immer Passwörter im Team. Michael, was kannst du damit, was kannst du bieten?
Also erstmal diese Standardkennwörter, die vergeben wurden, von Passwort über kurze Ziffernfolgen, Geburtsdaten, alles, was man wirklich schnell persönlich zurückführen kann. Und dann auch ganz beliebt Passwörter auf Zettel schreiben, die unter die Tastatur schieben, damit es auch jeder sofort finden kann.
Ja, eine Tastatur ist super aus dem Sichtfeld, aber sofort erreichbar.
Leider ist jeder auch jeder, ne?
Richtig.
Sehr schön. Ja, dann sind wir jetzt warm geworden mit unserem Icebreaker.
Worum geht es hier eigentlich?
Für Zuhörerinnen, die sich noch nicht intensiver oder eben tiefergehender mit der Gefahr aus dem Netz auseinandergesetzt haben, auch wenn sich das gerade in Unternehmen immer weniger Unternehmerinnen leisten können, was heißt eigentlich IT-Sicherheit im Unternehmen und warum holt uns das Thema auch im alltäglichen Leben immer wieder ein? Wenn Sie es mal so kurz fassen würden, ganz einfach in einen Satz gefasst, was würden Sie sagen, Herr Weichnicki?
Die Sicherheit ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiger Baustein für die eigene digitale Souveränität des Unternehmens, das heißt die Selbstbestimmung. Und wir bewegen uns ganz klar in Richtung der digitalen Transformation. Und digital heißt immer, es muss inhärent auch mit Sicherheit verbunden sein. Sonst verliere ich irgendwann die Kontrolle über die eigenen Daten und vielleicht auch im Zweifelsfall über das Unternehmen oder das Know-how des Unternehmens.
Das finde ich interessant, Souveränität und Sicherheit. Also das ist ja, sind ja zwei ganz wichtige Punkte, ne, wenn man das in dem Kontext setzt. Michael, wir haben es ja auch oft erlebt, gerade bei uns in der IHK gibt es da auch eine kleine Historie. Was würdest du sagen, warum, wenn es um Souveränität und Sicherheit geht, das sind ja zwei Keywords, die jedes Unternehmen eigentlich sofort ganz oben auf der Agenda für sich stehen haben will, warum wird das immer noch so stiefmütterlich behandelt?
Das ist der Punkt, da hat jeder ein anderes Verständnis für, was bedeutet gut aufgestellt. Und da ist es eben so, man denkt es von sich selber, man hat alles vorbereitet und vorgesorgt. Man hat Antivirensoftware installiert und denkt auch, eine Firewall, die schützt einen vor allem. Auch auf die E-Mails reagiert man vernünftig, indem man seine Mitarbeiter schult. Dann ist es aber wirklich so, dass man mit der Realität konfrontiert wird und dann die Mitarbeiter still und heimlich dann Sachen doch öffnen, sich dann nicht trauen, was zu sagen, weil eine Fehlerkultur nicht etabliert ist. Und da muss man wirklich dran arbeiten.
Ja, um das vielleicht auch nochmal zu ergänzen, ich glaube, vielen Unternehmern, also die gerade genannt worden sind, sind glaube ich die schon ein Stück weit verstanden haben, dass man etwas tun muss. Mhm. Es gibt aber ich, ganz große Zahl an Unternehmen, denen noch nicht so ganz bewusst ist, oder anders gesprochen, das Thema Cybersicherheit ist für die halt nicht greifbar und sehr abstrakt. Auch, also alles, was so mit Informationstechnologien zu tun hat, ist halt irgendwie weit weg für die Menschen. Ne? Also für einen Unternehmer ist völlig klar, warum er Zäune um sein Grundstück zieht, ja, oder Schlüssel nur an bestimmte vertrauenswürdige Personen ausgibt, Stichwort Passwort, ne, und solche Dinge. Aber wenn man diesen Transfer in die digitale Welt macht, dann wird das plötzlich schwammig, unklar. Die Konsequenzen, die daraus entstehen können, sind den Unternehmern oft deshalb auch nicht klar. Am Beispiel vom Dienstwagen, dem Unternehmer ist völlig klar, wenn er Autos hat im Fuhrpark, wann die gewartet werden müssen, dass die Leute sich beim Fahren anschnallen, ist auch völlig klar. Arbeitsschutz, Helm auf der Baustelle. Aber bei der digitalen Sicherheit, die ja in so einem ähnlichen Feld sich bewegt, da wissen die Unternehmer das oft nicht richtig einzuschätzen und da versuchen wir natürlich dabei zu helfen. Und da müssen wir dann irgendwann hinkommen, dass das so weit in den Fokus gerückt wird, dass da Klarheit darüber herrscht, welche Konsequenzen hat das Unternehmen, wenn ich mich damit nicht beschäftige.
Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Faktor. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, zu Hause zieht man einen Zaun um sein Grundstück und Sie teasern ja so ein bisschen Ihren Service auch als digitale Selbstverteidigung an. Da kommt ja der Begriff auch vor. Was ist denn damit genau gemeint? Weil Selbstverteidigung ist ja schon ein Begriff, wo man sagt, okay, wui, jetzt muss ich aber sehr ad hoc handeln und schnell handeln und ich bin auf jeden Fall in der Position, wo ich aktiv werden muss.
Genau, also grundsätzlich, digitale Selbstverteidigung ist eine Art Synonym für die Fähigkeit des eigenen Unternehmens, sich präventiv mit dem Thema Cybersicherheit zu verteidigen. Ja, also wenn ich Kampfsport lerne, das habe ich früher beispielsweise auch eine Zeit lang gemacht, dann lerne ich das ja im Prinzip, um mir bestimmte Fähigkeiten anzueignen. Ich nenne es jetzt mal, um Wettkampffähigkeit zu haben. Zum Beispiel. Natürlich kann mir auch auf der Straße das Ganze hilfreich sein, irgendwo in einer brenzligen Situation, dass ich weiß, wie ich mit solchen Situationen umgehe, aber genau darauf zielt das am Ende auch ab. Und wichtig ist, dass die Unternehmen begreifen in dem Zusammenhang, dass sie sich präventiv mit dem Thema beschäftigen müssen. Also Prävention für mehr Resilienz in der Cybersicherheit in der Wirtschaft, also oder für die Wirtschaft, glaube ich, ist hier das Stichwort, über das wir ganz, ganz eng diskutieren müssen und auf das wir hinwirken müssen und das versuchen mit Digital Sicher NRW zu erreichen. Und das aber auch, wir verfolgen da den Ansatz des Pareto-Prinzips. Also man kann schon mit wenig Dinge, die man tun muss oder tun sollte, schon eine relativ hohe Wirkung erreichen. Das fängt schon beim, wir haben ja gerade über Passwörter gesprochen, es kostet nichts, ein gutes statt einem schlechten Passwort zu wählen. Man muss es nur tun. Und so kann man sich das durch die verschiedenen Felder strukturiert durcharbeiten. Das ist nicht aufwendig, aber A, muss man völlig, einem muss klar sein, IT-Sicherheit als Chefsache im Unternehmen muss entsprechend und sollte ernst genommen werden und dann auch entsprechend weiterentwickelt werden. Das ist auch kein einmaliges Ding. Also es reicht jetzt nicht nach diesem Podcast, was schon mal ein guter Anfang wäre, zu sagen, wir machen das jetzt mal, zack, wir haben jetzt mal sichere Passwörter gewählt, wir haben dies oder jenes gemacht, was wir vielleicht heute noch so erzählen werden, was man vielleicht gelernt hat. Und das war's dann. Das ist nicht der Fall. Denn auch bei den Dingen, die in der physischen Welt eine Rolle spielen, auch da ist eine Kontinuität wichtig, sich immer wieder damit zu beschäftigen, zu hinterfragen, passt das auch vielleicht zum Puls der Zeit.
Und vor allen Dingen ja auch, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Ne? Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Es werden ja auch immer Leute kommen, Leute gehen. Und jeder hat für sich, glaube ich, in seinem Kopf verschiedene Muster, wie er mit seinen privaten Dingen umgeht, um ne, sich da zu sichern. Das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Und ich glaube, viele übertragen das dann auch auf den Teil, der im Beruf dann irgendwie auch kommt. Dass man sich denkt, naja gut, zu Hause habe ich heute das, dann nehme ich wahrscheinlich auch nochmal am besten direkt das gleiche Passwort. Was sind denn so typische Fuck-Ups? Was würdest du da sagen, Michael, wenn in dieser Vorbereitung von Unternehmen, also wenn sie schon mal starten, ist ja super, so, und dann müssen sie kontinuierlich dranbleiben und bloß nicht, also quasi proaktiv, nicht erst aktiv werden, wenn es passiert, sondern proaktiv von sich aus schon mal sich bewegen.
Das haben wir ja gerade im Prinzip schon gehört, dass man zu einem Zeitpunkt einmal ein IT-Sicherheitshandbuch beispielsweise anfertigt und dann für sich die Arbeit beendet und das Thema nicht weiter verfolgt. Und Unternehmer haben ja ganz viele Systeme, mit denen die arbeiten, sei es jetzt eine Risikoanalyse oder verschiedene Managementsysteme, wo man das ja schön anhängen könnte und dann auch kontinuierlich verfolgt, auch immer wieder in die Belegschaft kommuniziert und da auch wirklich Präsenz halt in allen Köpfen immer schaffen könnte.
Und was würden Sie sagen, was sind so bestimmte Fuck-Ups, die immer wieder passieren, auch wenn Unternehmen sich vermehrt mit dem Thema beschäftigen? Gibt es so Linien, wo Sie sagen, Mensch, da beobachten wir, dass das immer wieder passiert ist? Gibt es sowas, so eine Fuck-Up-Hitliste sozusagen? Haben Sie das?
Ich würde das, also Fuck-Up-Hitliste, ich bin ein großer Freund von Fehlerkultur. Also ich glaube, wir können sehr viel immer aus Vorfällen lernen, die öffentlich gemacht werden. Da kann ich wirklich an der Stelle auch nochmal dafür appellieren, wenn Unternehmer etwas erfahren haben in Sachen Schäden, in Sachen Angriffe, bitte unbedingt auch die Sicherheitsbehörden entsprechend darauf hinweisen, Anzeige erstatten und darüber reden. Das hilft allen anderen und hilft auch der Sichtbarkeit von solchen Dingen. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde ich auch in Kategorie Fuck-Ups das einordnen, was vielleicht auch nicht gemacht wird. Ne? Nämlich beispielsweise Datensicherung ist so ein Fall. Also wenn ich keine Datensicherung habe und in diese Situation komme, dass ich erpresst werde, beispielsweise durch Ransomware, da muss ich mich zwangsläufig damit beschäftigen, kann das mein Unternehmen überstehen und wie kann ich eigentlich, wenn jetzt beispielsweise Bitcoins als Lösegeldforderung gestellt werden, wie komme ich eigentlich an diese Bitcoins? Ich bin immer der Meinung oder rate immer dazu, sich mit der Backup-Strategie eher zu beschäftigen. Dann brauche ich mit allem anderen, was dazu gehört, eben nicht beschäftigen. Und das sind so Dinge, sicheres Passwort, ne? Also so Passwort-Sharing, Sharing is Caring, gilt vielleicht im echten Leben. Bei Passwörtern und Zugangsdaten würde ich sagen, nein. Und auch das, was Sie gerade angesprochen haben, dieser Mitarbeiter, ich nenne es jetzt mal Lifecycle. Ne? Also genau. Menschen kommen ins Unternehmen, bekommen Zugriffsrechte. Zugriffsrechte, die zu weit gefasst sind, oft auch ein großes Angriffstor von Angreifern, weil sie dann entsprechend die Möglichkeit haben, viel Schaden anzurichten. Da gilt auch das Prinzip des Minimalismus, nur das, was man muss, nicht um den Mitarbeiter klein zu halten, sondern um den Verantwortungsbereich desjenigen so zuzuschneiden, dass, wenn was passiert, das Unternehmen die Schäden schnell und sichtbar begrenzen kann. Und auf der anderen Seite entsprechend, was ist, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Also nimmt er dann alle Accountdaten mit, beispielsweise im Marketing- oder Social-Media-Bereich? Wenn ich einen wertvollen Kanal aufgebaut habe und er hat immer noch die Zugangsdaten, man muss sich ja auch nicht immer im Guten trennen, habe ich da auch Vorsorge getroffen, dass, wenn Dinge vielleicht auf persönlicher Ebene eskalieren, nenne ich das jetzt mal. Ja. Am Ende des Tages muss man ja mit allem rechnen. Dann ist man immer gut gewappnet. Und das gehört für mich auch ein Stück weit zu dem gerade erwähnten Notfallplanung. Ne? Also Vorbereitung auf den Notfall, dazu sollte man sich auch sehr intensiv mit beschäftigen. Was passiert, wenn? Was mache ich dann eigentlich? Weil sich dann in dem Fall zu beschäftigen, wenn es passiert ist, ist natürlich dann in der Situation doppelt, dreifach schwierig.
Michael, du hast jetzt gerade so genickt. Das Thema hatten wir ja auch, ne, mit den Zugangsbeschränkungen oder Zugriffen. Ja.
Und das ist eben, wenn man das einmal in sein Arbeitsfeld da eben eingliedert, beispielsweise, wenn man Unterstützung braucht durch Checklisten, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, da kann man ja sowas schnell abhandeln, dass man sagt, okay, welche Zugriffe gab es, die lege ich zu einem bestimmten Datum still und dann komme ich da in diese Problematik gar nicht mehr. Und da ergänzen vielleicht auch zu den Datensicherungen nochmal, wichtig ist es auch natürlich, dass man sie anlegt, aber auch immer wieder überprüft, weil ich kenne auch solche Fälle, da hat man Datensicherung immer automatisiert durchführen lassen, nie nachkontrolliert, ob die dann auch geklappt haben. Zum späteren Zeitpunkt wollte man auf Dateien zugreifen und dann ging es eben nicht, weil die Dateien defekt waren.
Also im Grunde genommen reden wir bei Backups beispielsweise, das ist ein ganz wichtiger Punkt, über eine Art Daseinsvorsorge, mit die ich als Unternehmer auf digitaler Ebene sicherstellen muss. Und dann ist das Backup ein ganz wichtiges Werkzeug dazu. Also man muss Backups nicht immer als eigenständiges etwas sehen, sondern als ein am Ende des Tages einer Konsequenz aus etwas, was man, womit man sich beschäftigt als Unternehmer, nämlich dieser sogenannten, ich nenne es mal Daseinsvorsorge, wie gerade erwähnt. Und ganz wichtiges Thema. An der Stelle nochmal der Appell, unbedingt damit beschäftigen.
Ja, das mit den, was ich auch spannend fand, den Weggängen, ne, von Mitarbeitern, die zu neuen Jobs gehen, dass ich, mir ist das auch schon so oft vorgekommen, dass ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Ne, da ist, ich kann jetzt auch auf alles zugreifen, das wurde mir nicht weggenommen, es wurde auch nicht geändert, ne, das kann man ja dann auch nochmal abchecken. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da, glaube ich, dann auch, das müsste wirklich eine Chefsache sein, dass Leute da auch wirklich sagen, so, das gehen wir jetzt systematisch durch, wenn da Teamveränderungen waren und Einstellungen vorgenommen wurden, dass man da nochmal genau geguckt, weil das ist wirklich Abenteuer. Und gerade bei so Social-Media-Kanälen, da kann auf jeden Fall einiges dann damit angestellt werden. Ja, definitiv. Jetzt haben wir ja so ein paar, in Anführungsstrichen, Schreckensszenarien mal aufgemacht. Jetzt versuchen Sie ja mit dem Kompetenzzentrum genau das zu vermeiden, zu sagen, Mensch, da gibt es jetzt diesen riesigen Teufel, der da oben oder Dämon, der da schwebt und der irgendwie unsichtbar ist. Und man liest in der Presse ab und an mal was von Unternehmen. Mit Stadt Witten war großes Thema. Universitäten sind durch die Presse gegangen, Funke-Mediengruppe. Wie versuchen Sie das denn so ein bisschen ja auf so eine positiv besetzt, den Unternehmen in Anführungsstrichen zu verkaufen, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Was sind Ihre Tools dafür?
Ich glaube, ein wichtiges Tool dafür ist, neben der Sympathie, die unser Team für das Thema und für den Auftrag hat, den wir hier verfolgen, glaube ich, ist ganz wichtig, den Anwendern auf Augenhöhe zu begegnen. Also nicht Kompetenz ausstrahlen mit Hilfe von möglichst viel Fachchinesisch in einem Gespräch, sondern im Prinzip so die Dinge so darzustellen, ohne diese Angstszenarien zu machen, dass sie verstehen, auf der einen Seite, warum ist das wichtig für mich und auf der anderen Seite, was muss ich tun? Und wir versuchen, die Leute sowohl vorne in dieser Kette abzuholen, um sie dann nicht wieder alleine zu lassen, zu sagen, jetzt weißt du, dass du was tun musst, viel Spaß dabei, sondern uns ist es dann auch wichtig, dass wir ein gewisses Angebot dahinter haben, was die zumindest mal grundsätzlich abholt und in das Thema einführt, um so einen Basisschutz mit unserer Hilfe aufzubauen. Also uns ist es wichtig, dass sie den Bedarf erkennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite lernen, was sind die wichtigen ersten Schritte, um mit wenig Aufwand schon möglichst hohe Wirkung zu erzielen.
Ja, es ist mir auch aufgefallen bei Ihren Angeboten, also den Webauftritten oder auch in den Social-Media-Kanälen. Das fand ich richtig schön, weil das auch einfach sprachlich sehr niederschwellig ist. Also es gibt ja jetzt eine neue Aktion oder Infokampagne, fand ich sehr spannend, Tür zu im Netz, wo Sie ja auch Webinare anbieten. Ich glaube, morgen ist auch ein Webinar, wo es dann um Cybersicherheit geht und wo man einfach sich zuschalten kann. Also sehr niederschwellig. Ist das so ein roter Faden von Ihnen, der sich da so durchzieht?
Genau, das ist unser knallroter Faden, nenne ich das jetzt mal. Grundsätzlich versuchen wir, alles, was wir anbieten, miteinander zu verzahnen. Also auf der einen Seite, wir glauben nicht, dass das eine technische Herausforderung ist an der Stelle, dass wir mehr Resilienz in die Wirtschaft kriegen. Weil es gibt viel Kompetenz in NRW. NRW ist führend beim Thema Cybersicherheit, aus was das Know-how angeht, was Produkte angeht, Dienstleistungen angeht. Da haben wir eine ganz, ganz tolle Landschaft hier an Anbietern und Forschung und Wissenschaft. Was aber fehlt, ist im Prinzip der Zugang dazu. Ja, also im Prinzip auf einer niedrigen Level zu lernen, was muss ich tun. Und da versuchen wir dann entsprechend, wie gerade beschrieben, die Sachen ineinander greifen. Heißt, es ist für uns ein Kommunikationsthema, kein technisches Problem. Und deswegen sehen wir primär hier die Herausforderung, auf dem Level der Kommunikation die Unternehmen hier mit dem Thema zu erreichen und mit unserem Angebot. Und so ist die von Ihnen erwähnte Kampagne, die jetzt kürzlich gestartet ist, die auch dankenswerterweise in der ganz, ganz großen Breite von vielen Spitzenverbänden hier, Anwenderverbänden, unterstützt wird.
IHK macht mit auf.
IHK-NRW,
wenn ich kurz eingrätschen darf.
Genau, wir sind auch am Start. Die ist auch am Start, als einer der ersten, die sich committed hatten tatsächlich. Und dankenswerterweise. Schöne Grüße gehen raus an alle Unterstützer an der Stelle, Unterstützerinnen, die sich auch sehr persönlich da engagiert haben und uns da auch sehr auch Feedback gegeben haben und so. Und uns ist das wichtig, der Titel sagt es ja schon aus, also nicht Cyber Security for Everyone hätte man das ja auch nennen können, beispielsweise als Worst Case, sondern wir haben es bewusst einfach gehalten. Tür zu im Netz soll allen sofort vor Augen führen, worum es geht. Wir haben hier an der Stelle auch versucht, diesen Transfer, den ich gerade gesprochen habe, mit Zäunen und allem aus der physischen Welt so ein bisschen in die digitale Welt zu bekommen. Und ich hoffe, das ist ein Stück weit gelungen und die Kampagne steht erst am Anfang und wir rollen das gerade aus und werden das jetzt in den nächsten Monaten ganz massiv nochmal versuchen, an die Unternehmen heranzutragen. Und über diesen Zugang versuchen wir natürlich dann auch die Angebote, die wir haben, die im Übrigen alle kostenfrei sind. Also alles, was wir tun, ist stets kostenfrei, weil wir ein Land des Wirtschaftsministeriums sind, ein Projekt des Wirtschaftsministeriums, das im Prinzip uns dafür finanziert und das Projekt an den Start gebracht hat, um die Wirtschaft dabei zu stärken, sich digital sicherer aufzustellen.
Denn die Bandbreite ist erheblich, kommen wir gleich noch ein bisschen detaillierter auch zu Sensibilisierung von Mitarbeitern, weil jetzt hat der Bechnicki ja auch noch so ein ganz wichtiges Wort gesagt, dass es eher nicht um die technischen Begebenheiten geht, sondern um die Kommunikation. Michael, das ist auch ein Thema hier bei uns in der IHK, ne?
Ja, das begleitet mich täglich tatsächlich. Also da merke ich eben genau den Punkt, der angesprochen wurde. Wenn man das ganze Thema zu komplex anfängt, dem gegenüber zu erklären, dann steigen die Kollegen aus. Und wenn man dann eben das Ganze einfach hält, auch gerne mal Verknüpfungen zum persönlichen Alltag nimmt, dann wird das viel schneller akzeptiert und viel schneller werden die Brücken geschlagen, dass man dann weiß, okay, was bringt mir das auch selber, wenn ich eben mein Handeln ändere. Gerade so das Thema Passwörter. Die Smartphones heutzutage sind ja ein super schönes Beispiel dafür. Man hat sehr viele private Daten da drauf, Bankverbindungen, alles andere und viele nutzen da aber dann vierstellige Pins, um das abzusichern. Und das ist natürlich gefährlich. Im besten Fall liegt noch ein Zettel oder ein Aufkleber hinten dran.
Oder PIN sofort draufsteht. Direkt, ne?
Genau. Oder auf dem Kennzeichen steht dann eben die Ziffernfolge, die man verwendet. Und da finde ich, gerade bei solchen Dingen kann man schön ansetzen, erklären, welche Brisanz hat das ganze Thema und da dann eben die Brücke schlagen, wenn man da ein komplexeres Passwort wählt, dass man auch viel sicherer unterwegs ist.
Ja, der Hacker, der nicht nur Holz hackt. Ne? Das fand ich schön. Das war ein Piktogramm. Da musste ich wirklich schmunzeln. Also mit dieses schon einfache, mit einfachen Bildern, wo man so durchklicken kann. Das fand ich sehr nett in der Infokampagne Tür zu im Netz. Fand ich gut. Und das ist ja so ein bisschen genau das, was du sagst. Wenn es zu komplex ist, dann steigen die Leute aus. Ist auch Ihre Erfahrung.
Ja, absolut. Also wir haben ja auch so ein paar Quizmodule bei uns auf der Webster eingebaut. Wir haben uns da wirklich sehr intensiv den Kopf darüber zerbrochen, wie man, ohne die Leute mit viel Text zu überfrachten, möglichst begeistern kann mit der Seite, mit den Quizzen, um sie dafür zu begeistern, auch dann über das Passwort nachzudenken. Ja, weil ein vierstelliges Ziffern, eine Ziffernfolge auf einem Telefon muss nicht eine Sicherheitshürde sein, kann auch als Einladung verstanden werden, um es mal so zu formulieren. Ne? Also Smartphones in dem Fall, wie gerade beschrieben, sind Geheimnisträger. Das muss den Unternehmen klar werden. Smartphone hat extrem viele Zugriffsrechte, kann in der Regel alle E-Mails lesen, kann verloren gehen im Taxi, irgendwo im Restaurant oder kann gestohlen werden in der Bahn, wie auch immer. Und da muss ich mich dann auch mal fragen, bei mobilen Geräten, dazu gehören im Übrigen auch Notebooks, was passiert mit den Daten? Was ist, wenn ich Ihr Notebook in den Finger kriegen würde? Könnte ich mir dann ein Bild über Ihre gesamte Organisation verschaffen? Und da ist ein einfaches Windows-Login-Kennwort kein Schutz. Also nur weil ich mich als Nutzer nebenan im Büro nicht in den Rechner des Kollegen einloggen kann, heißt nicht, dass der Angreifer das nicht tun kann. Das muss vielen bewusst sein. Da gibt es Mechanismen, die sind super einfach umzusetzen. Da sprechen wir beispielsweise von Festplattenverschlüsselung. Das sind ein paar Klicks im Betriebssystem und dann reduziere ich das Risiko deutlich, dass Unternehmen in falsche Hände geraten. Ja, also Daten des Unternehmens.
Genau, ja, aber diese physischen Angriffe, die werden ja auch immer mehr. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, dass Hacker dann sozusagen, wenn sie dann wirklich Zugriff auf so ein Endgerät haben, das ist ja auch nochmal eine neue Art von Angriff sozusagen, ne, der sich jetzt auch mehr etabliert hat. Was würden Sie denn noch sagen, Herr Bechnicki, jetzt Maßnahmen vom Gesetzgeber, jetzt gerade bei der Kampagne, die jetzt neu aufgelegt wurde, bam, als allererstes Mona Neubauer, als Speaker, Zitatgeberin, ist ja am Start und sagt, wie wichtig ihr das ist. Was würden Sie denn sagen, jetzt so Butter bei die Fische, was ist noch wirklich wichtig, was der Gesetzgeber voranbringen müsste? Oder dann würden Sie sagen, so wie wir gerade unterwegs sind, der Support, das ist schon gut so?
Also wir versuchen ja, Frau Neubauer ist ja da sehr vorne mit dabei und unterstützt ja die Sicherheit oder die Resilienz der Wirtschaft massiv. Das ist ja sichtbar und das finde ich persönlich klasse, weil das ein absolutes Zukunftsthema ist. Da tun wir gut daran. Je eher wir uns damit ernsthaft beschäftigt oder angefangen haben zu beschäftigen, desto besser. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Ich würde das vielleicht aus einer anderen Perspektive beleuchten an der Stelle. Wir reden ja über das Thema Regulierung. Und grundsätzlich ist, glaube ich, auch etwas, was zu wenig besprochen wird. Also wir betrachten das Thema Cybersicherheit oft aus der Perspektive der Anwender. Also am Ende des Tages muss der Anwender sich kümmern, muss der Anwender mehr tun. Das ist auch richtig. Das ist auch ganz wichtig, dass der Anwender das tut. Aber wir müssen auch ganz kritisch die Frage stellen, was können die Anbieter von Produkten und Technologien tun? Denn am Ende des Tages ist es ja oft so, dass wir Security nicht unbedingt sehr gute IT-Produktqualität bauen müssen, weil sie sonst relativ einfach vom Netz genommen werden kann, aufgebrochen werden kann oder angegriffen werden kann. Und das ist auch eine Frage. Ich weiß, dass es da auch viele Bemühungen gibt auf europäischer Ebene, das einzufangen. Aber da muss wesentlich schneller und wesentlich mehr passieren, dass insbesondere die großen Marktführer hier, was Softwarequalität angeht, Produktqualität angeht, auch noch vielleicht ein Stückchen besser werden.
Also das ist
so meine persönliche Meinung dazu.
Ja. Genau. Siehst du das auch so, Michael?
Sehe ich auch auf jeden Fall so. Sind einfach verschiedene Ansätze und man sollte nicht nur einfahren, sondern beide kombiniert. Und man lernt ja auch aus den alltäglichen Geschehnissen und auch aus den Usern, was da passiert. Und da kann man ja immer schön Automatismen ableiten, die man sofort in Betrieb nehmen kann, um von vornherein Dinge zu unterbinden.
Aber Niki, jetzt, was kann das Förderprogramm Mittelstand innovativ und digital hier leisten? Es gibt ja einen Baustein, MID digitale Sicherheit, da gibt es verschiedene Beratungsangebote. Mit was warten Sie da auf?
Also das ist ein Programm, eine Art ein Förderprogramm vom Land NRW, an dem wir auch ein wenig unterstützt haben, was die inhaltliche Ausrichtung angeht. Dem Wirtschaftsministerium war es wichtig, an der Stelle die Unternehmen dabei zu unterstützen, sich digital sicherer aufzustellen, und zwar finanziell, ganz konkret als finanzielle Hilfe und Unterstützung. Mhm. Und insofern haben wir das sehr dankend aufgenommen und das als großes Add-on mit unseren Angeboten verwebt. Wir sind, bitte nicht falsch verstehen, wir sind jetzt nicht die Instanz, die hier Förderberatung durchführen kann und tut, aber wir versuchen gemeinsam, wenn der Unternehmer auf der einen Seite sich fragt, wie könnte er das Programm für sich nutzen, um seine Sicherheit zu verbessern, gerne mal mit uns so ein Beratungsgespräch vereinbaren kann, wo es dann darum geht, mal strukturiert so eine Basisberatung zu machen und gemeinsam zu schauen, was sind die Gaps, die noch zu verbessern wären und wie kann man das Programm dafür nutzen, aber auch für grundsätzlichen Aufbau von Cybersicherheit. Wenn ich gar nichts habe und bisher mich wenig damit beschäftigt habe und mich immer schon gefragt habe, also eigentlich wäre das ja mal wichtig, aber wer soll das bezahlen, dann ist das im Prinzip auch eine mögliche Antwort. Denn dem Wirtschaftsministerium war es auch wichtig, hier die Hürde möglichst niedrig zu halten. Das ist sehr niederschwellig, im Gegensatz zu vielen anderen Programmen, die bundesweit doch sehr aufwendig sind, mit Akkreditierung von Anbietern beispielsweise oder Ähnlichem, ist das hier ziemlich, wir haben sehr viel positives Feedback gehört zu dem Programm bisher aus der Anbieterlandschaft. Und da werden beispielsweise, also da wird nicht nur der Aufbau von Cybersicherheit gefördert, sondern auch die Weiterentwicklung, also die Härtung bestehender Systeme und Ähnliches. Also wie kann ich noch besser werden? Auch das ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Und jetzt neu ist das Thema Hardware mit drin, also beispielsweise Hardware-Firewalls oder aber auch sowas wie Systeme, die so Patch-Management und so. Also das kann man alles super nachlesen auf der Webseite. Auch bei uns haben wir so eine spezielle Seite dafür eingerichtet, wo man sich da nochmal informieren kann. Und ich kann nur darum werben, auf jeden Fall hier sich um einen Förderbescheid zu bemühen. Denn ich meine, wir reden hier von bis zu 15.000 Euro für Cybersicherheit bei einer sehr hohen Förderquote von bis zu 80%. Und das ist schon eine Menge, die das Land hier zur Verfügung stellt.
Ja, das hört sich gut an. Und vor allem, was ich auch gut fand, dass dieser Durchführungszeitraum ja dann nur 3 Monate sind. Also das ist jetzt auch eine Neuerung, ne? Dass das innerhalb von 3 Monaten was passieren muss. Also wenn ein Unternehmen sich jetzt an Sie wendet, ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
Ich bin kein Förderberater, Fußnote, aber da gibt es auch verschiedene Horizonte, die man da beantragen kann. Also da empfehle ich auf jeden Fall nochmal auf uns zuzukommen. Wir können da gerne vermitteln in Richtung der entsprechenden Stellen, die da die förderrechtlichen Dinge sehr gut kennen. Es gibt oft, so ähnlich wie Sie gerade gefragt haben, sehr viele auch individuelle Fragestellungen, die sich oft aus der unternehmerischen Perspektive ergeben. Und da ist die Schwelle, die möglich ist, sehr hoch, sehr niedrig, also hoch im positiven Sinne, über die es gehen kann. Von daher, da auf nochmal, kommen Sie da gerne auf uns zu. Wir vermitteln da gerne einen Kontakt, wenn da Interesse besteht. steht oder helfen dann auch zu gucken, wie kann man das Programm einweben in die aktuellen Stand des Unternehmens, wie man sich verbessern kann.
Ja, also ich meine, ich habe auch gelesen, sie machen eine Roadshow, ne, wo sie dann Veranstaltungen machen, also sich dann hingehen und wirklich sagen, Mensch, jetzt sind wir da und sie können vorbeikommen, also die Unternehmer können vorbeikommen, also diese Nähe zu suchen zu lokalen.
Das war uns tatsächlich ganz wichtig.
Das finde ich super.
Genau, also wir sind angesiedelt, wir haben zwei Standorte, Bochum und Bonn, aber das sind physische Standorte, die erstmal nichts konkret mit dem Fokus unseres Angebots zu tun haben. Uns ist es wichtig, ganz NRW zu adressieren. Wir sind ein Projekt aus NRW für NRW. Und das bedeutet, wir wollen gerne vor Ort mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Unternehmer, wenn wir das remote machen, man hat einen ganz anderen Zugang zu den Personen oder die zu uns. Man hat ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, führt ganz andere Gespräche, muss man ganz klar sagen, mit den Leuten,
auch nach der Veranstaltung. Ja, natürlich, klar.
Und man ist dann auch greifbarer. Wir freuen uns ja auch, wenn Leute uns ansprechen und dazulernen wollen, sich weiterentwickeln wollen. Da helfen wir super gerne mit dem gesamten Team. Und die Roadshow hat das Ziel, eine vor Ort, eine regionale Präsenz von unserer Seite entsprechend mit starken Partnern wie natürlich der IHK, der Wirtschaftsförderung, gerne auch dem Handwerk an der Stelle, mit denen wir auch sehr gerne zusammenarbeiten und den Kammern. Also in der Breite mit Hilfe jeglicher Multiplikatoren hier entsprechend gemeinsam Sichtbarkeit für das Thema vor Ort zu erzeugen.
Ja, das hört sich gut an. Michael, kennst du das auch, dass Unternehmer sich jetzt an uns wenden? Oder ist dir das, weißt du das von Kollegen? Was gibt es da so für Anfragen? Kommen die konkret auch mal auf uns zu oder fragen die uns, wo sie sich sozusagen, an wen sie sich wenden können? Du bist da, glaube ich, näher dran.
Habe ich jetzt persönlich zuletzt zumindest nicht wahrgenommen. Was wir zuletzt hatten im letzten Jahr, wo Unternehmerinnen uns hier besuchen konnten vor Ort und wir kleine Workshops vorgeführt haben, dass da mal eine Anfrage kam, ob wir in der IT nicht auch wieder was anbieten können. Gerade auch wegen diesem Cybervorfall, auch mit den Erfahrungen, die wir da gemacht haben, Maßnahmen, die wir ableiten. Also da besteht Interesse, aber stammt jetzt aus letztem Jahr die Anfrage.
Ja, aber da, glaube ich, im Gespräch zu bleiben, ne, und zu gucken, Mensch, wo drückt da der Schuh wirklich, das ist ja immer das Relevante. Deswegen ist so eine Roadshow oder sowas, wo man lokal vor Ort ist und nicht nur sagt, so, ich sitze in Bochum und in Bonn, auf jeden Fall, denke ich, ein sehr schlauer Zug.
Und zwischen den Zeilen?
Gibt es auch konventionelle Lösungen, Herr Wojcicki? Oder gilt immer dieses, das Credo, kein Backup? Kein Mitleid.
Ich bin nur ein begrenzter Freund von diesem Ausdruck, auch wenn ich ihn hin und wieder mal benutze, aber nicht im Sinne von Leute zu motivieren. Für mich ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, es gibt Möglichkeiten und Maßnahmen. Ja, Cybersicherheit oder IT-Sicherheit ist ein Stück weit individuell, aber es gibt auch Basissachen, die gehören einfach zum Basisschutz. Deswegen heißen sie dann auch entsprechende Komponenten Basisschutz. Und wenn man diese Basics für den Basisschutz einmal hat, ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wenn Sie durch die Ziellinie eines Marathons laufen wollen, dann sieht das vom Start aus verdammt weit weg aus. Wenn Sie aber schon mittendrin sind und losgelaufen sind, dann ist das wirkt das viel näher. Und so ähnlich sehe ich das bei Cybersicherheit auch. Sie müssen einfach mal loslaufen, dann sind Sie bei diesem, wenn man jetzt vom Pareto-Prinzip ausgeht, diese 80%-Grenze, wo Sie dann mit relativ moderatem Aufwand schon eine hohe Hürde für Angreifer erzeugt haben, dass Sie da relativ leichter ankommen, wenn Sie mittendrin nochmal sich tiefer damit beschäftigen, als wenn Sie dann noch gar nichts gemacht haben und sagen, da wäre ich jetzt gerne. Und unser Ansinnen ist es, da gemeinsam loszulaufen, gemeinsam zu schauen, welche, ich sag mal, Standard-Dinge kann man machen. Ja, ein Passwortmanager, solche Dinge wie Backups, wie mache ich das, eine Backup-Strategie, wie wir gerade gehört haben, auch zu hinterfragen, funktioniert das Backup? Also ich habe auch ein Beispiel, ich habe mit dem Ingenieursbüro gesprochen, die haben mir erzählt, war ich bei einer Veranstaltung und wie das halt so ist, im Nachgang bei einem Kaltgetränk, unterhält man sich dann über das ein oder andere Thema und dann sagten die beiden, Mensch, super, dass sie das erzählt haben, auch mit der Wiederherstellung von Backups muss man sich beschäftigen. Man spricht dann von Disaster Recovery Tests, weil die hatten in einem Ingenieursbüro Millionen von Dateien, haben sich dann gehäuft über die Jahrzehnte fast schon. Und die haben festgestellt, das Backup, was mal vor anderthalb Jahren eingerichtet worden sind, hat seit anderthalb Jahren nicht funktioniert. Also die haben das durch den Zufall und einen neuen Dienstleister quasi diese Erfahrung gemacht und dachten sich, Mensch, wenn da was in die Hose gegangen wäre, das wäre ganz, ganz schlimm gewesen. Und deswegen, das eine ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass das gemacht wird und dass es und dabei dann auch funktioniert das eigentlich, so wie ich mir das vorstelle und würde es im Notfall helfen. Ja, also zündet der Fallschirm, wenn ich gesprungen bin, ist dann die Frage.
Oh mein Gott, ja, dann lieber einmal loslaufen und immer kontinuierlich abchecken, ob man noch auf der Strecke ist. Michael, das ist ja bei uns auch so ein bisschen so, ne? Wir sind auch losgelaufen und sind unterwegs. Auf welchem Teil der Strecke sind wir? Was würdest du sagen?
Also am Ende wird man ja nie ankommen, weil sich das Thema immer weiterentwickelt. Und man da einfach wirklich kontinuierlich am Ball bleiben muss. Aber es ist halt schön, wenn man sich auf den Weg gemacht hat und einmal den Entschluss gemacht hat, weil man ja jeden Tag ein Stück besser wird. Und das muss eben für jeden das Ziel sein.
Ja. Jetzt haben Sie gerade ganz erschreckt geguckt, Herr Bajnicki.
Nein, gar nicht. Alles richtig, was der Kollege sagt. Man kommt am Ziel nie an. Ich wollte das noch mal aufgreifen. Also es soll jetzt nicht als Demotivations, glaube ich, Punkt verstanden werden. Ist ja auch richtig, was der Kollege sagt, sondern ist ein Moving Target, nenne ich das
genau.
Jetzt mal.
Genau, ja, so würde ich es auch beschreiben.
So muss man das verstehen, ja. An der Stelle, um den Benutzer jetzt trotzdem zu motivieren. Mach das ruhig, weil du kannst zwar nicht ankommen, also du kannst nie vollständig sicher werden, aber hier geht es ja gar nicht darum, vollständig sicher zu werden, weil im Leben ist nichts hundertprozentig sicher. Das hat uns die Natur ja auch im echten Leben oft gelehrt, sondern die Hürde für den Angreifer möglichst hoch zu halten und die Kosten für ihn möglichst hoch zu halten, dass er, wenn er das Unternehmen als Angriffsziel auswählt, dass er dann halt nicht so einfach reinkommt. Ja, das ist wie mit dem Haus. Die Fenster, die eigenen Fenster und Türen sehen sicherer aus als die vom Nachbarn. Das ist ja oft das Ziel, so von, wenn man so eine Beratung hat für Sicherheitssysteme. Ja. Das hilft dann ja auch schon.
Ja, und wenn man losgelaufen ist, fliegt man vielleicht auch manchmal mal hin. Dann muss man wieder aufstehen. Wie kann man das denn gut lösen? Weil das Aufstehen, also das Hinfallen und das Aufstehen hat ja, ist ja nun mal, ne, agieren mit Fehlerkultur, großer Begriff in Unternehmen. Wie können wir da besser werden? Was ist so ein Punkt, gerade was würdest du sagen, Michael, wenn man losgelaufen ist und mal hinfällt?
Das ist alles gar kein Problem. Man kann ja aus allem lernen, was passiert ist und immer was mitnehmen. Und wichtig ist es einfach, dass man über Fehler offen sprechen darf und dass einem nicht angekreidet wird. Und das muss man eben auch in die Köpfe reinkriegen. Dass, wenn was passiert ist, man da offen drüber spricht, man dann auch Maßnahmen ableiten kann, einleiten kann und sich dann zukünftig einfach besser aufstellen kann. Und bei mir ist das beispielsweise so, wenn da irgendwie was passiert, ist das in dem Gespräch mit dem MitarbeiterInnen gar kein Problem. Man klärt das Ganze auf, hat ein Ergebnis, mit dem alle Seiten zufrieden sind. Und man guckt einfach, dass man zusammen dann besser wird, vielleicht mal Schulungen anbietet oder Informationen bereitstellt. Hauptsache, man macht sich da immer wieder auf den Weg.
Oft ist es ja dann leider auch so, das kennen wir ja auch, dass so Sachen verschleppt werden. Wenn man jetzt irgendwas geöffnet hat, dass man dann sagt, oh Gott, jetzt ist da wahrscheinlich was passiert. Ich mache mal den Computer ganz schnell aus und gehe nach Hause. Ist das auch so ein Punkt, wo Sie, Herr Bajnicki, sagen, Mensch, das ist dann richtig problematisch. Wie kann man das versuchen rauszukriegen? Dass, wenn man merkt, man hat einen Fehler gemacht, kommen da Unternehmen auch mal und sagen, Mensch, genau da wissen wir immer nicht, wie wir da, das sind ja eigentlich psychologische Aspekte, die wir besprechen.
Ja, ne? Das passiert. Wir auch auf Veranstaltungen versuche ich da auch, um die Leute zu erreichen, die da nicht offen drüber sprechen, das zu thematisieren. Ich glaube, Fehlerkultur im Unternehmen ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch bei dem Thema Cybersicherheit. Und da muss das Unternehmen auch, glaube ich, lernen, dass die Leute, ich würde Menschen sogar dafür belohnen, wenn sie auf einen bösen Link geklickt haben und davon berichten, dass sie das getan haben. Denn am Ende des Tages kann das verheerende Folgen haben, wenn jemand, wie Sie das so schön beschrieben haben, Freitagnachmittag, da kommen ja meistens dann diese Phishing-Angriffe, aus Versehen draufgeklickt hat und sich gedacht hat, ups, das hat vielleicht was zur Folge, aber wird schon nicht so schlimm sein, ich gehe jetzt mal ins Wochenende, Montag ist alles wieder gut und dann hat entsprechend das Unternehmen am Wochenende ziemlich viel Spaß mit dem, was dann passiert danach. Deswegen da auf jeden Fall eine Fehlerkultur und den Mitarbeiter entsprechend nicht dafür die Schuld zu geben und Konsequenzen zu ziehen, auch vielleicht persönliche für denjenigen, ganz im Gegenteil, sondern es muss klar sein, darüber zu sprechen, ist ein positives Ding im Unternehmen. Und das muss auch gelebt werden und entsprechend durch Inhaber und Geschäftsführung auch ganz klar kommuniziert sein, damit die Mitarbeiter entsprechend das Richtige tun im Zweifelsfall. Und was mir persönlich auch ganz wichtig ist, wir sprechen immer von Mitarbeiter-Awareness. Ja, das ist ein ganz wichtiger Baustein. Und Mitarbeiter sollten in der Lage sein, einzuschätzen, wo sie vielleicht Gefahren ausgesetzt sind oder nicht. Aber das sollte am Ende der letzte Punkt in einer ganz langen Kette sein, idealerweise von technischen Maßnahmen und Sicherungsmechanismen, die vorher versagt haben. Also diese sogenannte, oft wird das ja als Human Firewall beschrieben, dieser letzte Instanz sollte erst dann greifen, wenn vorher alle Maßnahmen und Dinge, die ich mir überlegt habe, die eintreten könnten, die Schaden abwehren sollen vom Unternehmen, versagt haben. Und dann erst kommt das Thema Mensch ins Spiel, um dann ja, den Schaden zu begrenzen.
Fernseher. Wir schauen in die Glaskugel. Wie kann Cybersicherheit in Unternehmen in der Zukunft ausschauen? Michael, fangen wir mal mit dir an. Was würdest du sagen? Ganz ad hoc, kurz und knackig.
Haben wir ja schon gehört, Systeme, die uns schützen und Anwendungen, die da immer besser werden, damit dann der Mensch weniger reagieren muss.
Was würden Sie noch hinzufügen, Herr Brechnicki?
Also grundsätzlich würde ich das genauso sehen. Also steigende Produktqualität nenne ich das jetzt mal.
Ja.
Auf allen Ebenen, verbunden mit einer Einfachheit. Also ich glaube, Cybersicherheitssysteme der Zukunft sind transparenter als heutige Systeme. Also weniger vom Anwender wahrnehmbar, aber trotzdem, also die ermöglichen trotzdem hohes Sicherheitsniveau.
Ja, okay. Jetzt, was ich spannend fand, das Kompetenzzentrum gibt es ja jetzt seit 3 Jahren und diese Unterstützung gilt auch nur 3 Jahre sozusagen. Also 2021 ist es ja etabliert worden und bis 2024 würde es laufen, richtig? Gibt es da schon eine Neuerung oder gibt es da irgendwas, was Sie, weil ich dachte so, als Blick in die Glaskugel wäre auch mal wichtig, dass so ein Kompetenzzentrum wird jetzt tatkräftig aufgebaut. Wie schaut es da bei Ihnen aus?
Also es ist Vertrauenssache, mit uns zusammenzuarbeiten und überhaupt das Thema Cybersicherheit ist eine ganz große Vertrauenssache.
Deswegen
hat das natürlich auch, die ersten 3 Jahre, nenne ich das jetzt mal, gedauert, um diese Strukturen aufzubauen, das Know-how, das Vertrauen auch zu gewinnen aller Beteiligten. Dazu gehören Anwender, dazu gehören natürlich auch Verbände und auch die Unterstützung, die übrigens super sich entwickelt hat und sehr, sehr breit ist auf allen Ebenen, in vielen Ecken NRWs, wofür wir sehr dankbar sind. Und für uns ist primär erstmal der Zeitraum dieser 3 Jahre, die Sie angesprochen haben, den adäquat und sehr gut zu erfüllen. Das Bestmögliche aus diesem Zeitraum rauszuholen.
Schön.
Und ob und wie es weitergeht, würde ich sagen, da werden wir zeitnah sicherlich auch Gewissheit haben seitens des Landes. Wobei ich dazu sagen muss, das Land NRW sieht das Thema Cybersicherheit nach wie vor als ein ganz wichtiges strategisches Thema, weil, ich sag mal, die Resilienz der Unternehmen in NRW ein Stück weit und das, was wir tun, ja auch die Leistungsfähigkeit der NRW-Wirtschaft flankiert und unterstützt.
Natürlich, ja klar, ganz elementar, ne? Also das ist ja logisch. Wie soll sonst die Infrastruktur aufrechterhalten werden?
Unser Ziel, also unser Traum wäre es natürlich, wenn wir jedes der Unternehmen in NRW erreichen könnten mit unserem Angebot, ob direkt oder mit Hilfe von Multiplikatoren. Und wir sprechen hier tatsächlich über roundabout 700.000 Unternehmen, die wir im Fokus haben. Also NRW ist schon ein sehr bedeutender Wirtschaftsstandort in Europa. Und das führt natürlich dazu, dass so etwas auch Begehrlichkeiten weckt. Wir hatten vorhin im Vorgespräch das Thema, das Internet sorgt dafür, dass Daten weltweit abrufbar sind. Und das muss den Unternehmern auch klar werden. Jedes Unternehmen, was in irgendeiner Art und Weise am Internet hängt, nenne ich das jetzt mal, kann von jedem Punkt der Erde aus grundsätzlich erreicht werden. Und das bedeutet auch, dass wie früher der Einbrecher das Zuhause verlassen muss, um ein Unternehmen einzubrechen. Der heutige Angreifer, Cybercrime oder entsprechend Hacker, die dann es auf deutsche Unternehmen abgesehen haben, hier gar nicht das Haus verlassen müssen. Und ich sehe auch nicht, dass jemand physisch dann nachher etwas rausgetragen hat oder dabei ist, rauszutragen, wenn er Informationen entwendet. Und all diese Dinge, da sind wir wieder beim abstrakten Thema Cybersicherheit, müssen wir auch den Unternehmen oder helfen, das besser einzuschätzen, um sich dann besser zu schützen.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also gerade die Sachen, dass man jetzt vielleicht doch Zugriff hat auf Hardware, ne, wenn man im Zug sitzt oder sonst wo, das finde ich, ist ja auf jeden Fall ein Faktor, den ich auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es eben nicht nur so im virtuellen Raum irgendwie passieren kann, sondern eben auch, wenn ich irgendwo bin und irgendwas liegen lasse, dass natürlich jeder dann Zugriff auf dieses Telefon oder Smartphone oder was auch immer hat und dann Informationen abrufen kann. Ne? Insofern ist das ja auch nochmal ein Punkt, den, glaube ich, auch viele Unternehmen nicht auf dem Schirm haben, dass man wenn man ein Büro auflässt oder so, da jederzeit jeder reingehen kann und sich da quasi bedienen kann oder mal den entsprechenden Knopf drückt. Ne? Ja, das stimmt.
Und um nochmal zu betonen, Sie sagen, er könnte Informationen abrufen. Ich würde es vielleicht auch nochmal steigern und sagen, er kann Ihre gesamte digitale Existenz einsehen, egal ob privat oder beruflich, mit allem, was dazugehört. Das muss einem halt dann auch bewusst werden.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch gerade bei kleinen mittelständischen Unternehmen noch so ein, da ist es wirklich so stiefmütterlich, ne? Dass das irgendwie so, ja, okay, wir haben jetzt zwar eine Infrastruktur, aber ich bin ja so klein, wer soll mich denn angreifen? Also, oder Michael, was würdest du, ist das auch so ein Ding, wo du sagst, das hast du schon oft mitgekriegt?
Auf jeden Fall. Also, weil man selber seine Begehrlichkeiten nicht unbedingt wahrnimmt, die man nach außen eben zur Verfügung stellt und weckt. Und deswegen passiert da in diesen Bereichen nichts. Und bei Notebooks oder Windows-Geräten jetzt mal so als Beispiel ist das ja wirklich einfach. Wir haben ja schon mal über die Festplattenverschlüsselung gesprochen. In Windows ist das einfach ein Bordmittel, wo man schnell einen Haken setzt, das Ganze durchführen lassen kann, automatisiert. Man kann auch trotzdem dann noch einen gewissen Komfort dabei haben, wenn man die Geräte betreiben möchte. Das heißt jetzt nicht, das wird super komplex, bis man da einmal in Betriebnahme geht, sondern wir kennen es ja hier bei uns auch. Wir haben auch eine Verschlüsselung eingeführt, damit dann eben solche Geräte geschützt sind, wenn sie mal irgendwo versehentlich liegen gelassen werden. Und das ist sehr wichtig für alle.
Ja, wir haben ja gerade jetzt im Ruhrgebiet viele kleine mittelständische Unternehmen, die super wichtig sind und richtige, so kleine versteckte Player sind, ne? Die auf der Weltbühne agieren und viele internationale Kontakte haben, wo man selber manchmal denkt, ach krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass die und die so viel Handelsverkehr haben mit China, mit Russland, mit was weiß auch, USA, wie auch immer. Und die dann wahrscheinlich eher denken, ach komm, ne, wir wurscheln hier so für uns und dann passt das irgendwie.
Ja. Wobei ich würde nochmal ergänzen, diese Hidden Champions, wie Sie sie gerade genannt haben, die in der Regel vielleicht sogar eine eigene IT-Security-Verantwortlichen haben und großes Budget für das Thema, weil sie eben solchen Dingen ausgeliefert sind, sind auch nicht unsere primäre Zielgruppe. Also wir konzentrieren uns hier hauptsächlich auf die Unternehmen, die deutlich kleiner sind, bis hinunter zu Alleinunternehmern, die das Thema, die gar keine Ressourcen, kein Geld, keine Möglichkeiten haben, das Thema so richtig anzugehen. Und Handwerksunternehmen im Übrigen auch, die wir primär hier im Fokus haben, auch mit unserer Kampagne unter anderem, die dann im Prinzip, ich glaube, das Handwerk hat durchschnittlich 17 Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass es da einen eigenen IT-Admin plus einen CISO gibt, also einen Cybersecurity-Verantwortlichen, der das Thema schön im Griff hat, obwohl die Maschinen mittlerweile auch zum Teil ferngewartet werden müssen von außen, per Internet genau. Und allem, was dazugehört. Und deswegen, auf der einen Seite sagen Unternehmen oft, wir sind gar nicht digitalisiert, was kann uns schon passieren? Ja, kein Unternehmen ist zu klein oder unbedeutend, angegriffen zu werden, muss man ganz klar sagen. Ehe sie sich versehen, sind sie schon mittendrin. Ja, wenn sie Kassensysteme haben, Smartphones, ein PC, da sind sie schon, da haben sie schon digitale Angriffsfläche ohne Ende, ohne dass sie angefangen haben, hier irgendwie großartig Digitalisierungstransformation durchzuführen, bewusst.
Ja, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, ne? Dass das vielen nämlich nicht bewusst ist.
Genau,
ja,
das und das andere ist, man muss nichts von Wert haben oder Patente oder irgendwelche geheimen Rezepte für Lacke oder sonst etwas, um vielleicht Angriffsziel zu werden. Die Angreifer in vielen Fällen sind die oft gar nicht interessiert daran, Dinge zu erbeuten. Der Diebstahl der Daten ist quasi das, was die dann, also Mitnahmeeffekt, das, was die vorhaben, ist im Prinzip, sie von ihren eigenen Daten auszuschließen. Das ist das, was die als quasi Geschäftsmodell haben. Denn die wissen, wenn sie nicht mehr auf ihre Finanzdaten, ihre Kundendaten und ähnliches zugreifen können, haben sie ein Problem als Unternehmer. Und das ist im Prinzip das, was die Unternehmen oft, was die Angreifer oft dann auf einer hochprofessionellen Art und Weise hier bei den Unternehmen tun. Und das muss einem halt bewusst sein. Das führt wieder dazu, wie gerade gesagt, dass kein Unternehmen entsprechend vielleicht zu unbedeutend, zu unattraktiv oder zu klein ist, um nicht angegriffen zu werden. Das darf man sich hier nicht schön reden, um es mal so zu formulieren.
Nein, das denke ich, ist nämlich ein wichtiger Punkt, dass es vielen nicht bewusst ist, dass sie dann denken, na gut, wir sind hier so für uns und wir haben eben vielleicht nur einen PC, der steht da irgendwo in der Werkstatt oder im Tischlerraum und dann passt das. Also das heißt, wenn wir jetzt in die Glaskugel gucken, nehmen wir mit mehr, auf jeden Fall viel mehr Weitsicht und nochmal nachkontrollieren und sich sagen, Mensch, ich guck nochmal, ich bin auf Punkt, was weiß ich, ich stehe in Level 1 und lauf los. Und wichtig ist, immer mal wieder abzuchecken, bin ich noch quasi on time, ist alles noch in Ordnung, ist alles noch so, wie es sein sollte.
Genau, also ich glaube, die eine Botschaft ist einfach machen, ganz wichtig und zwar dann auch nicht einmalig. Und die zweite Botschaft ist Tür zu im Netz.
Schön, sehr schönes Schlusswort. Wir haben diskutiert, wie man Unternehmerinnen motivieren kann und wie Firmen in Zusammenarbeit mit Digital Sicher NRW und der IHK Mittleres Ruhrgebiet versuchen, hier auch anzusetzen. Und ganz wichtig, wir haben Menschen gehört, die sich diesem wichtigen Thema verschrieben haben und mit ihrer Arbeit versuchen, Cybersicherheit in Unternehmen sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen dafür, dass wir so intensiv die verschiedenen Seiten beleuchtet haben und in die Köpfe von zwei IT-Spezialisten, Cybersicherheitsexperten schauen konnten. Ist ja schon die Ghetto-Faust. Ganz herzlichen Dank, lieber Sebastian Bajnicki, dass Sie bei uns zu Gast waren. Das hat mir große Freude bereitet. Und herzlichen Dank auch an dich, Michael, dass du als Experte nochmal auch von Seiten der IHK hier an meiner Seite warst und mit deinem Fachwissen zur Seite standest. Vielen Dank dafür. Das war eine richtig schöne Runde. Alle Infos und Links rund um das Thema der Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Sind noch Fragen unbeantwortet geblieben? Lassen Sie das uns gerne wissen und zwar per Mail an ziegers@bochum.ihk.de. Das war's wieder von uns, vom Podcast Fernseher der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn Ihnen ja diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns und wenn die Episode Ihnen nicht gefallen hat, senden Sie uns gerne Kommentare in den sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind. Wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben und hören voneinander.
Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.